In der heutigen Episode begrüße ich den Patrick Psyuk, CEO bei Inside Data. Wenn sich bei ihm seit unserer letzten Begegnung nicht alles fundamental verändert hat, so würde ich ihn mit folgenden Stichworten beschreiben. Workout begeistert, liebt gutes Essen, Mode- und Uhrenfan, Tesla-Fahrer und beruflich bedingt Fan von Analytics. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, bist du da.
Hi, Adi. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und für mich ist es mein erster Podcast, also seid gespannt.
Auch kurz versucht zu erklären in Stichwort, wer das du bist. Ich weiß nicht, was stimmt noch?
Also es stimmt noch fast alles. Also ein Auto ist geblieben, also der Tesla ist geblieben. Es hat noch ein zweites Auto dazugegeben. Aber ansonsten nach wie vor natürlich das Thema Analytics, Personalisierung. Das ist einer der meiner Favorites im Bereich natürlich, was ich mache. Ja. Aber was ich privat mache, ganz klar, da gehört auf jeden Fall meine Kleine dazu. Ja. Zur Work-Life-Balance von dem her. Ansonsten alles richtig gesagt.
Sehr schön. Im Bereich von Analytics mag ich mich noch daran erinnern, jetzt in Vorbereitung für den Podcast habe ich daheim noch eine Karte gefunden, meine Abschiedskarte, wo ich bei der CSS gegangen bin, wo du auch unterschrieben hast, wo du als PS noch einen geschrieben hast, denk an Tracking oder denk an Analytics, habe ich gerade müssen wieder ein bisschen schmunzeln. Genau. Ich würde sagen, um ein bisschen warm werden, habe ich meine drei Warm-up-Fragen und wir starten mal relativ simpel drin. Was oder welchen Service könntest du in deinem beruflichen Alltag nicht mehr missen?
Vor allem ist es die Analyse der Daten. Mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Firmen heutzutage nicht mehr oder hauptsächlich darauf Wert legen, dass so viele Daten wie möglich vorhanden sind, aber weniger, was kann ich aus den Daten machen? Ja. Und für mich ist es gar nicht mehr wegzudenken, mich mehr darauf fokussieren, was kann ich mit den Daten machen, anstatt auf, wie kann ich die Daten erheben.
Ja, aber wenn du müsstest ein Tool nehmen, wo du sagst, das ist in deinem Alltag immer im Einsatz, gibt es da eins? Oder ist das sehr unterschiedlich?
Das ist definitiv mein Smartphone, weil heutzutage kann man alles vom Smartphone aus machen, selbst Analytics-Tool, Analysen kann ich vom Smartphone aus machen. Das ist definitiv ein Gadget und Tool, was ich im täglichen Bedarf brauche. Und natürlich meine Daily Reports, die ich mir anschaue, vor allem aber die Actionable Reports, also die Reports, aus denen ich Handlungen ableiten kann. Nicht nur, okay, das sind meine Zahlen, das sind meine Daten und schön zu sehen, wie sie performen, sondern mir geht es eher darum zu sehen, wie kann ich mich vom gegenüber dem Vortag oder der Vorwoche oder dem Vormonat verbessern.
Ja. Dann meine zweite Frage. Habe ich gemerkt, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es muss auch nicht ein explizites Beispiel sein, aber hast du im Business-Kontext schon mal einen schlechten Ratschlag bekommen? Wo du kannst sagen, also es muss nicht ein expliziter Ratschlag sein, sondern es kann auch ein bisschen eine Umschreibung sein. Was würdest du nicht empfehlen? Beruflichen Alltag?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die eigentlich sehr tief geht. Also das als Warm-up-Frage ziemlich spannend. Ja. Ja, nicht immer gleich aufs nächstgelegte Pferd zu setzen und vor allem auch drauf zu springen. Das ist, glaube ich, was ich sehr, sehr gelernt habe, vor allem in meinen letzten beiden Jahren, indem ich jetzt mich um die Daten gekümmert habe, dass man wirklich sagt, man schläft eine Nacht drüber. Ich weiß, man kann nachts nicht denken, aber es ist immer besser, wenn man mit einem nüchternen Magen sich nochmal betrachtet. Würde ich heute genauso Antwort geben wie gestern oder war das nur aus reinen Emotionen, aus der Situation heraus? Wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast oder dir auch mal Gedanken hast machen können, dann ist natürlich deine Antwort oder dein setze ich auf das Pferd ja oder nein, das ist eine ganz andere Nummer.
Ja, finde ich sehr schöne Antwort, weil eben aus Emotionen raus oder unter Zeitdruck etwas zu entscheiden, ist meistens schwierig, eben weil die Emotionen halt gewisse Sachen auch verzehren. Da hast du absolut recht.
Genau.
Du hast sicher auch ein Thema, das dich interessiert, aber du noch nie so dazugekommen bist, im Detail dich einzulesen, vielleicht Zeit fehlt oder so. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch schon irgendwie eins, zwei Themen angesprochen. Aber gibt es da eins, wo du besonders zu sehen?
Ja, was mich definitiv ist, wohin geht die Zukunft im Bereich IT? Also ich denke, ich habe mir sehr viel, ich sage jetzt mal, auch Podcast, deswegen finde ich auch wirklich froh, hier zu sein, um meine erste Podcast-Serie aufzunehmen. Aber mich interessiert sehr das Thema NFTs, Metaverse, was passiert mit uns in der Zukunft? Werden wir nur noch digital leben? Ist natürlich auch ein Vorteil für mich, weil wenn man von der digitalen Welt lebt, dann ist natürlich eins der wichtigsten Dinge, die Zahlen, die Daten hinten dran. Und ich denke, für mich recht spannend zu sehen, was passiert mit uns in der Zukunft in dem Bereich IT?
Ja, ist lustig, gerade im letzten Podcast ist das auch eine Diskussion gewesen. Ich bin auch sehr digital unterwegs, aber demgegenüber, also diesen zwei Themen extrem kritisch noch. Also nicht komplett ablehnend, aber einfach auch sehr kritisch, aber auch interessiert, wie sich das wird entwickeln, weil gewisse Sachen in unserem Alter, weiss man, hat es gewisse Sachen schon mal gegeben, in sicher viel, viel schlechterer Form. Also ich will jetzt nicht Second Life mit einem Metaverse vergleichen, aber es ist wirklich spannend und ich bin da auch immer mit einem Auge dran, am Verfolgen. Ja.
Genau, und das ist nämlich genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe, bezüglich der Frage, die eigentlich viel tiefer geht.
Ja.
Jetzt Metaverse, NFTs, soll man draufspringen? Ja. Soll man mit einsteigen? Soll man Fokus drauflegen? Oder soll man erst eine Zeit lang abwarten, bis sich es etabliert hat und dann draufspringen?
Ja.
Die Frage ist immer, die Frage ist nicht ob, sondern eher wann.
Ja.
Genau.
Ja, das ist sicher ein guter Punkt. Ich bin allerdings noch Fan davon, dass man relativ schnell mal in Anführungszeichen draufspringt, um mal es auch wirklich zu verstehen und nicht nur irgendwie aus Presseartikeln rauszulesen oder aus Erfahrungsbericht von anderen Personen Meinung zu bilden, sondern einfach mal schauen, wie funktioniert das Ganze. Also ich darf schon bei NFT Sachen machen als Creator, aber habe es auch mal angeschaut, was würde sein, wenn ich mir da etwas würde kaufen. Ich finde es einfach mal spannend, dort drin zu sein, um es zu verstehen. Aber,
ich denke, verstehen muss man es.
Verstehen muss man es einfach mal. Aber wie verstehen. Du sagst, genau. Ja, nachher zum richtig drauf setzen, da muss für einen wirklich selber passen und muss man es auch wirklich wählen.
Genau.
Gut, jetzt sind wir ja schon ein bisschen warm geworden. Jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir noch ein bisschen in die Vergangenheit zurück und schauen, was hast du gemacht, bis du in der jetzigen Position gelandet bist, als du als CEO bei Inside Data beschäftigt bist. Also was ist passiert oder wo willst du anfangen? Vielleicht eine Ausbildung, willst du einfach mal anfangen? Ich habe da ein paar Fragen vorbereitet.
Gerne. Ja, ich würde gerne in das Thema, wie bin ich überhaupt zu dem Thema Analytics und Daten gekommen?
Sehr gerne.
Ich war damals bei der Roche in einem Projekt, wo es um mobile Applikationen, wo es eher um mobile Webseiten ging. Also damals gab es noch nicht wirklich Apps, wo du gesagt hast, die können wir entwickeln, sondern da ging es eher darum um mobile Webseiten. Das war so das Top-Thema. Und ich war damals als User Experience Designer tätig und habe dort verschiedenste Designs oder Mockups für mobile Webseiten gestaltet.
Mhm.
Und als ich dann fertig war mit meiner ersten mobilen Webseite, bin ich so durch das Team gelaufen, durch die ganzen Mitarbeiter. Ihr kennt das von großen Firmen, da sitzen manchmal in einer Abteilung auf einem Stockwerk hunderte von Leuten und du gehst dann mit deinem Design durch, freust dich natürlich, bist innerlich on fire und zeigst es den Leuten und dann bekommst du Feedback, wo du denkst, okay, alles klar, so habe ich das nicht erwartet, weil schlussendlich habe ich das natürlich gestaltet.
Aber sehr wichtig, die Feedbacks.
Sehr wichtig, das sind eins der wichtigsten Feedbacks und genau da hat mich ein Ding getriggert, wo ich gesagt habe, okay, halt mal, stopp. Ich als User Experience Designer bin dafür verantwortlich, etwas zu gestalten, was für mehrere hunderttausend Leute am Schluss funktionieren sollte. Da habe ich mir irgendwann mal nicht mehr selber getraut zu sagen, das ist es und habe dann geguckt, wie kann ich meine Arbeit optimieren. Und dann, um wirklich das ist ganz, ganz banal, ganz lustig, aber durch eine Recherche im Google bin ich dann zu dem Thema Analytics gekommen.
Ja.
Und mein erstes Tool war dann Google Analytics, was ich mal so ein bisschen angeschaut habe. Ich habe das dann auf meiner ersten eigenen Webseite implementiert, zu sehen, was ist denn überhaupt für die User interessant und relevant? Ist das tatsächlich relevant und interessant, was ich gestaltet habe? Oder suchen Sie nach was ganz anderem? Und das ist mir eben in diesem Feedback von diesen Leuten, die ich gefragt habe, aufgefallen, dass die nicht alle ganz einverstanden mit meiner Lösung waren. Und so bin ich zu diesem Thema Analytics gekommen und habe mich dann anschließend nach einem Job gesucht in diesem Bereich und bin dann zur Unique gekommen. Mhm. Ich denke, in der Schweiz, Unique ist ein Begriff, jeder kennt Unique, ist für mich einer der besten Agenturen und vor allem auch einer der besten Ausbildungszentren, sage ich jetzt mal, in den verschiedenen Bereichen und habe mich dann bei der Unique beworben und habe den Job bekommen.
Du bist dort als Digital Analyst gewesen. Was ist dort deine Aufgabe gewesen? Also ich nehme an, du bist ja vor allem auf Kundenprojekt gewesen, oder? Also
Genau. Ja. Auf Kundenprojekt, aber was vielleicht eine ganz, ganz interessante Message zu Thema Unique ist. Im Vorstellungsgespräch, was ich da bei Unique hatte, da hat mich die vom HR gefragt, dazumals war noch mein Teamleiter und Verantwortlicher mit am Tisch bei dem Bewerbungsgespräch. Und sie hat mich gefragt, Patrick, wo siehst du dich in 3, 5 und in 10 Jahren? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ganz sofort und habe geantwortet, habe gesagt, in 3 Jahren möchte ich in meinem Bereich, im Bereich Analytics, top ausgebildet sein. Mhm. In 5 Jahren möchte ich an der Position von meinem damaligen Chef sitzen. Klingt zwar witzig aber ich habe gesagt, ich möchte da mein eigenes Team haben und in 10 Jahren möchte ich meine eigene Agentur in dem Bereich haben. Mhm. Und wenn man so ein bisschen meinen Werdegang verfolgt und auch vielleicht auf LinkedIn schaut, dann ist genau das passiert. Ja. Und ja, damals bei Unique habe ich hauptsächlich Kunden betreut, viele Schweizer Kunden, große Kunden, die im Bereich Analytics überhaupt mal den Einstieg bekommen sollten, weil ich meine, das ist jetzt schon mittlerweile 11 Jahre her. Ja, vor 11 Jahren gab es Webtrends, Google Analytics und Co. Da gab es noch keine coolen Tools wie jetzt heutzutage Adobe Analytics, Personalisierungstools, A/B-Testing-Tools. Also damals war wirklich der Anfang. Und ich war froh, dass ich bei Unique war, weil dadurch konnte ich extrem viele Kunden und extrem viele große, renommierte Firmen kennenlernen, wie dort die Struktur ist, wie das Ganze funktioniert, auf was sie Wert legen, und war da hauptsächlich dafür verantwortlich als, ich sage jetzt mal, Data Engineer, also sprich, wie kann ich Daten erheben, wie kommen wir überhaupt zu Daten, und habe in diesen 2,5 Jahren, wo ich bei Unique war, sehr, sehr viel über das Thema Daten und Visualisierung der Daten gelernt.
Ja. Du bist ja dann nach 5 Jahren aber nicht auf dem Stuhl gewesen von deinem Teamleiter, wie du hast wollen, im Vorstellungsgespräch, sondern bist weitergezogen zu der Swisscom als Online Analytics Manager. Was ist dort der Ausschlag gewesen? Eben, du hast vorhin kurz auch Adobe angesprochen. Dort ist natürlich, also wenn man es ein bisschen weiss, Swisscom natürlich sehr, sehr tief drin. Mhm. Ist das einer der Gründe gewesen, oder wie ist das gewesen?
Es war einer der Gründe, ja. Ein weiterer Grund war, ich war bisher durch die Unique-Zeit sehr viel getrieben im Bereich verschiedenste Kunden zu begleiten. Das heißt, ich hatte einen Einblick, ich sage jetzt mal oberflächlich, in den verschiedenen Kunden. Mhm. Aber mir hat so die Tiefe in einem Kunden gefehlt. Und für mich war das ganz klar und ganz logisch, nachdem ich mal jetzt eine Zeit lang für eine Agentur gearbeitet habe, wo ich viel Erfahrung sammeln durfte, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, das Ganze für einen Kunden einzubringen, also meine ganze Erfahrung zu bündeln und für einen Kunden mit einzubringen. Und für mich war das damals wichtig, nicht zu irgendjemandem zu gehen, sondern zu einer Firma zu gehen, die tatsächlich das Interesse an den Zahlen hat, das Budget vor allem dafür, mhm, und sehr, sehr viel in dem Bereich machen möchte. Und so bin ich zur Swisscom gekommen, wo ich auch sehr dankbar bin, weil durch Swisscom, durch so eine große Firma, auch durch so viel Daten, die Swisscom hat, die zu analysieren, konnte ich natürlich mein Know-how im Bereich Analytics extrem vertiefen. Ja, also das heißt, nicht wie vorher bei Unique sehr, sehr viele Kunden betreut, oberflächlich, und es ging trotzdem in den ein oder anderen Kunden in die Tiefe. Klar, aber wenn du bei einem Kunden drin bist und du bist wirklich nur fokussiert auf deren Daten, da kannst du extrem in die Tiefe gehen. Und das war für mich spannend und ausschlaggebend, warum ich dann zu Swisscom gewechselt bin.
Ja, das ist spannend. Wir haben ja auch im Vorgespräch gerade ein bisschen über das Thema geredet, oder? Mit, wenn man neu mit einem Angestellten ist, oder dass man wirklich in die Breite geht. Beim Projektbusiness ist natürlich der andere Vorteil, dass man an vielen Orten drin sieht, halt auch sieht, dort ist das Problem, dort ist das Problem. Ich glaube, es ist beides sehr wertvoll, mal zu sehen. Im Projektbusiness natürlich kannst du nicht ewig in die Tiefe gehen, weil das ist ja auch am Schluss die auch finanzielle Frage, genau, natürlich für den Kunden irgendwann. Ja. Genau, ja. Und du hast dort bei der Swisscom auf Kundenprojekt gewesen, oder ist das vor allem intern Aufträge gewesen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also bei Swisscom war es tatsächlich, es war teils, also Kunden waren natürlich unsere eigenen Kunden, die wir hatten. Wir hatten die Swisscom Infrastructure, wir hatten Swisscom Development, wir hatten Mobile, wir hatten Bluewin, also wir hatten verschiedene, sage jetzt mal, Kundenprojekte, aber es war unter einem Dach, es war ein Kunde, ein großer Kunde, das war die Swisscom.
Ja.
Das heißt, für mich war es wichtig, Swisscom first, und natürlich in diesem Zug zu gehen.
Mhm. Dann hast du noch einmal gewechselt gehabt. Dort bist du Online Analytics Manager geworden bei Publicis Sapient.
Genau, Publicis Sapient, ich weiß, viele werden es etwas sagen, manchen nicht, ist einer der größten Agenturen weltweit. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Mitarbeiter die haben, aber ich glaube, ich würde so schätzen, um die 13.000 bis 15.000 Mitarbeiter. Das ist eine Riesenagentur im Vergleich jetzt zu Accenture zum Beispiel. Ja. Und Dort war ich 5 Jahre später, also 5 Jahre, nachdem ich bei Unic gestartet habe. Und dort war ich Teamleiter. Also ja. Es hat tatsächlich mein Plan ist aufgegangen. Also ich war tatsächlich nach den 2,5 Jahren Unic total fit in meinen Bereich Analytics, ausgebildet, zertifiziert. Bin dann zu Swisscom, habe mein Wissen vertieft, noch tiefer entwickelt. Und anschließend zu Sapient, um dort als Teamleiter ein Team zu leiten in Europa, was mich extrem weitergebracht hat in dem Bereich Führung.
Ja,
Das war mir sehr wichtig. Ich bin dort sehr viel unterwegs gewesen. Ich habe natürlich Kunden weiterhin betreut, aber gleichzeitig auf der zweiten Seite natürlich das Team gehabt, was ich managen und leiten musste. Und für mich war es dort wichtig, auch diese Seite zu sehen. Also nicht nur immer als ich sage jetzt mal, Singlepreneur zu laufen und zu sagen, ich bin für die Daten verantwortlich, sondern ich bin jetzt auch für ein Team verantwortlich, was mich natürlich menschlich auch extrem weitergebracht hat.
Das glaube ich, ja. Aber du hast den Plan jetzt noch einmal angesprochen gehabt. Wie wichtig ist dir der Plan gewesen, dass du das als Vision gehabt hast? Oder hast du gesagt, ja gut, am Schluss hätte es auch anders kommen können? Oder ist das einfach für dich wirklich, ich weiss, das ist der Weg, den ich gehen will? Oder, ja.
Für mich war es tatsächlich wichtig. Für mich sind generell Ziele und Pläne im Leben wichtig. Also das heißt, ich ein ganz kleines Beispiel, was vielleicht privat ist. Ich habe immer gesagt, mit 30 möchte ich mein erstes Kind haben. Und es ist tatsächlich so passiert. Ich bin 30 geworden und 3 Monate später kam meine Kleine zur Welt. Also ich will damit eigentlich auch sagen, dass man auch extrem vorsichtig sein sollte mit dem, was man ins Universum ruft, weil das, was du dir vornimmst und was du auch tatsächlich aussprichst und daran hältst, wird auch so passieren, wenn du es willst.
Ja.
Und für mich war es nicht wichtig, die und die Position zu erreichen, sondern für mich war es einfach wichtig, das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe.
Ja, ja.
Genau.
Aber du hast jetzt eigentlich einfacher abgebrochen, eben, indem du sagst, ja, Teamleiter, eben für die Führung dann sicher auch noch nachher, eben, da gehen wir nachher dann noch weiter, eben bis in die Selbstständigkeit. Wenn du dir so Pläne setzt, machst du das recht granular, dass du irgendwie sagst, weißt eigentlich, also eben Position, hast du vorher gesagt, ist eigentlich egal, aber ich will eigentlich diesen Skill aufbauen, diesen Skill. Hast du dir das so detailliert gemacht, den Lebensplan oder Karriereplan eigentlich, oder?
Nicht ganz. Für mich war es immer wichtig, so ich sage jetzt mal, so wie die vom HR bei Unic mich damals gefragt hat, was sind so denn Ziele in 3, 5 und 10 Jahren? Mhm. Weil ich finde es persönlich wichtig, dass man sich einen Plan macht.
Ja, sicher.
Weil wenn du ohne Plan durchs Leben gehst, ist es immer schwierig zu sagen, so welche Entscheidung treffe ich jetzt heute oder morgen.
Man kann sich auch immer eine Entschuldigung geben, das ist ja eigentlich okay jetzt. Also ja, genau. Ist nicht messbar halt. Das ist dir sicher auch wichtiger als
Zahlen. Für mich ist es einfach wichtig, mich in meinem Leben weiterzuentwickeln und weiterzubilden, nicht stehen zu bleiben.
Ja.
Das Einzige, was ich im Leben tatsächlich, was im Leben Wert hat, ist die Veränderung. Je mehr du dich veränderst, je mehr du dich optimierst, umso besser wirst du auch als Mensch.
Ja.
Und ganz kleine Anekdote, wenn mir jemand zum Geburtstag gratuliert und sagt, bleib so wie du bist, sage ich, nein, das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich möchte besser werden als gestern.
Ja. Merke ich mir, wenn ich dir das nächste Mal zum Geburtstag gratuliere. du bist nachher ja weitergegangen zu Manor. Wie ist das zustande gekommen? Kann das sein, dass das ein Kunde war, je nachdem sogar? Oder ist das sonst passiert irgendwie auf eine Art?
Nein, das hat auch einen Hintergrund. Schön, dass du fragst. Und zwar in der Zeit, als ich bei Publicis Sapient gearbeitet habe, ich bin montags früh in den Flieger eingestiegen und meistens Donnerstagabend oder Freitag zurückgekommen. Und ich hatte aber zwischen der Zeit sicherlich zwischen, ich sage jetzt mal, 4 bis 8 Flugsequenzen.
Ja, ja.
Und ich war nur unterwegs. Also ich war von montags bis freitags unterwegs, hatte eigentlich nur das Wochenende zu Hause und habe da gemerkt einfach, dass mir die Work-Life-Balance fehlt.
Ja, ja.
Dann bin ich zur Manor, weil erstens habe ich in der Zeit in Basel gewohnt. Mir war es wichtig, nah am Flughafen zu leben, weil ich war dann eigentlich nonstop am Fliegen.
Ja.
Und zweitens habe ich da zu der Zeit in Basel gewohnt, weil meine Eltern auch in Lörrach leben und dort quasi nah waren. Ich dann die Zeit, die ich hatte, auch mit meinen Menschen, die ich liebe, verbringen konnte.
Ja.
Aber für mich war es eher wichtig, um wieder runterzukommen, wieder quasi von dieser Experience, die ich da sammeln durfte, in diesen 1,5 Jahren zu setteln und zu sagen, ich bringe mal wieder meine Erfahrung auf einen Kunden ein. Für mich war die Challenge damals interessant bei Manor, weil Manor hat den Absprung oder beziehungsweise den Aufstieg in das ganze Online-Business verpasst, so ein bisschen würde ich jetzt mal sagen, weil sie sich sehr auf den stationären Handel fokussiert haben. Und das war für mich eine enorme Challenge, die ich für mich selber gesetzt habe, Manor dabei zu unterstützen, quasi die Brücke zwischen On und Offline zu zu schließen. Ja. Ein Projekt hatte ich bei der Swisscom, wo wir die Shops mit dem Online-Shop verbunden haben, wo wir gemerkt haben, Kunden, die aus dem Online-Shop etwas reserviert haben, in den Shop gegangen sind, um dort sich als Beispiel ihr Smartphone abzuholen, weitere Tools oder Gadgets gekauft haben, wie, okay, ich brauche ja fürs Handy eine Hülle und ich brauche fürs Handy vielleicht noch Kopfhörer. Und damals war das Problem, wer hat nun den Lead bekommen? War der Lead online oder war der Lead offline? Ja. Und die meisten meiner heutigen Kunden, die haben genau dasselbe Problem. Sie haben ein Online-Geschäft und sie haben ein Offline-Geschäft. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wer bekommt den Lead?
Ja.
Und bei Manor war es genau gleich. Wir haben ein Online-Geschäft gehabt und wir hatten ein Offline-Geschäft. Und mir ging's und in diesem Projekt ging es darum, On- und Offline zu verknüpfen, um die Erfahrung aus den Online-Shops, aus den Offline-Shops mitzunehmen, in den Online-Shop einzubringen und natürlich umgekehrt genauso, dass wir da eine Brücke schließen zwischen On- und Offline.
Ja. Die Diskussion, wem der Lead gehört und wer der grosse Treiber war, ist das manchmal auch schwierig gewesen. Also ich kenne sie ja ein bisschen. Wir haben uns ja in dieser Zeit, wo du bei der CSS als externer Berater gewesen bist, auch kennengelernt. Und, das ist manchmal auch immer schwierig gewesen. Oder wem gehört der Lead, der am Schluss die Unterschrift darunter setzt? Oder der Online, der irgendwie die Offerte eigentlich komplett durchgerechnet hat? Ist das auch ein Spannungsfeld gewesen? Ich habe es nie so ganz verstanden, weil am Schluss ist es eigentlich eine Firma, aber genau. Ja, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen ihre rosa-rote Welt, wo ich lebe und sage, es sind doch alle am gleichen Strick, aber es ist klar, es sind andere Abteilungen.
Ja, nee, da gebe ich dir voll und ganz recht. Also ich lebe auch noch in dieser rosa-roten Brille. Ja. Ich hab mal ein Interview geführt bei einem meiner Kunden, größerer Kunde, die auch ein Online-Offline-Geschäft haben und habe die Mitarbeiter im Team, wir hatten einen Workshop, und ich habe die Mitarbeiter gefragt, einzeln, bin durchgegangen und gefragt, wer bezahlt deinen Lohn?
Ja.
Was meinst du, was die Antwort war? Die Firma.
Also ja, die Firma, ja.
Genau,
ja.
Die bezahlt ja, meinen gut, Lohn. Ja, und dann habe ich gesagt, nein, das ist falsch.
Ja.
Der Kunde bezahlt deinen Lohn, weil wenn es den Kunden nicht geben würde, würde es die Firma nicht geben, die deinen Lohn bezahlt.
Ja.
Also sollte der Fokus bei allen sein, egal in welcher Abteilung du arbeitest, ob du im Online-Bereich arbeitest, ob du im Sales-Support arbeitest als Callcenter, ob du stationär arbeitest im stationären Handel oder als Makler, als Vertriebler. Ja. Schlussendlich, so wie du gesagt hast, es ist eine Firma, dieser Lead bezahlt alle Löhne. Wichtig ist dort, was ich jetzt gerade aktuell bei einem Projekt, bei einem Kunden einführe, ist das Attributionsmodell.
Ja.
Nicht nur online, sondern das Attributionsmodell komplett von online bis offline durchzuziehen.
Ja.
Das heißt, eine Gewichtung, weil die meisten, du kennst es selber, ich kenn's auch, ich informiere mich online.
Mhm.
Ich bin zum Beispiel, ganz komisch, eigentlich passe ich gar nicht in die Online-Welt, weil ich immer offline einkaufen gehe.
Ja,
Ich bin nicht der Online-Shopper.
Ja.
Das heißt aber, ich informiere mich online. Was gibt es? Was ist cool? Was ist in? Was gefällt mir? Und gehe dann offline und kaufe es.
Ja.
Und meiner Meinung nach gehört der Lead beiden.
Ja,
erstens sicher. Bietet mir der stationäre Handel den sofortigen Kauf. Ich muss nicht bestellen, ich muss nicht warten, sondern ich kann hingehen, kann kaufen. Und der Online-Shop oder der Online-Portal bietet mir die Möglichkeit, mich für dieses Produkt zu informieren.
Ja. Also ich glaube, der Kauf hat ja nicht stattgefunden, das eine ohne das andere.
Genau.
Also
genau.
Mir ist auch oft so, dass ich das gerne anschaue, probiere, was auch immer, oder je nach Produkt. Und eben das eine ohne das andere hat einfach nie, also hat einfach keinen Kauf generiert.
Genau.
Ja, definitiv. Gut, und jetzt kommen wir eigentlich zu deiner heutigen Position, die ich mir aufgeschrieben habe, seit 2017, wo du Inside Data aufgebaut hast. Was macht ihr?
Was machen wir? Vielleicht gehe ich noch mal einen kurzen Schritt zurück.
Ja, das ist doch gut.
Wie bin ich überhaupt zu Inside Data gekommen? Wie ist das Ganze entstanden? Ich war bei der Manor und dort hat nach meiner Zeit, ich glaube, es war nicht lang, wo ich bei Manor war, hat sich der komplette C-Level-Stack hat sich quasi verabschiedet oder es wurde neu geschaffen, es wurde neue C-Level in die Firma gebracht. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt, Google Analytics Premium oder 360, ich weiß gar nicht mehr, was zur Zeit war, Premium oder 360, spielt keine Rolle, beides dieselben Produkte, quasi zu etablieren, einzubinden. und bin dann mit meinem Konzept, auch mit Google, mit dem Sales, wir hatten eigentlich schon, es ging nur noch um die Unterschrift zu dem Vertrag von Google Analytics Premium. Natürlich immer schlecht, wenn das komplette C-Level wechselt, weil dann werden erstmal alle Kosten angeschaut, erstmal alle Kosten gespart und natürlich die erste Frage ist, brauchen wir denn Google Analytics Premium überhaupt?
Ja.
Und ich sage jetzt mal, du als Analytics-Fanat, wo du weißt, die Tools, warum kosten Tools? Mhm. Weil Tools, die etwas kosten, die bringen dir natürlich auch mehr, weil du viel mehr mit diesen Tools machen kannst.
Ja, ja.
Und als das C-Level quasi diesen Antrag abgelehnt hat, war für mich klar, okay, ich sehe für mich dann da auch keine Zukunft mehr. Weil
du deine Arbeit eigentlich nicht so erledigen wie du.
Genau, Anspruch. Ich hab den Anspruch auf ein Tool, mit dem ich tatsächlich arbeiten kann, mit dem ich Spaß haben kann und nicht ein Tool, wo mir etwas wo mir einfach keine Freude bereitet. Und dann habe ich gesagt, so, ich mag nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Entscheidungsträgern, die für mich Entscheidungen treffen, darf ich das Tool nutzen oder nicht?
Ja.
Und habe mich dann selbstständig gemacht. Habe dann kleine Kunden betreut im Bereich Analytics, Kunden, die ich vorher hatte bei meinen vorherigen Firmen, wo ich einfach, die mich kannten, die um meine Qualität wussten. Bei denen habe ich dann gearbeitet und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Wie ist aber Inside Data entstanden? Das ist ganz witzig, weil dort haben wir uns auch kennengelernt. Genau, ich war bei einem Pitch dabei von der One Insight, auch eine sehr coole Firma. Also ich habe nach wie vor, arbeiten wir zusammen. One Insight hat mich angerufen, weil sie haben jemanden gesucht im Bereich Analytics und Personalisierung für einen Pitch beim Kunden, in dem Fall CSS, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich wurde eingeladen zu dem Pitch, dass ich dort mitmache und mein Service verkaufe. Und das hat sich so gut entwickelt, dass wir gesagt haben, warum machen wir nicht eine Partnerschaft zusammen? Das heißt, warum gründen wir nicht eine gemeinsame Firma oder eine gemeinsame Legal Identity, wo wir den Bereich Analytics aufbauen? Und so ist es auch gekommen, dass daraus dann die Inside Data entstanden ist.
Ja, sehr spannend, ja. Aber auch schön, in so einem Partnering Konstrukt eigentlich können zusammenzuschaffen, wenn man sagt, so, ja, ist doch eigentlich schön, wenn man so voneinander kann profitieren, weil ich gehe davon aus, in den meisten Projekten wird Analytics ein Thema sein in dieser Größe, wo One Insight tätig ist und ja, Analytics ohne etwas zu entwickeln, ist für dich wahrscheinlich auch schwierig.
Genau. Und das ist auch, wo ich zu dem Punkt komme, als ich dir in deine Abschiedskarte reingeschrieben habe, bitte denk ans Tracken.
Genau.
In den meisten Projekten wird das Thema Analytics und Tracking immer bis zum Schluss aufgehoben. Mhm. Und dann plötzlich merkt man, wir sind mit unseren Features noch nicht ganz fertig, aber wir müssen noch tracken.
Ja.
Und meiner Meinung nach, es sollte kein Feature geben, es sollte keine Webseite geben, es sollte kein Tool geben, wo kein Tracking implementiert ist. Warum? Ja. Kommen wir ganz zurück zu meinem Start, wo ich eigentlich gestartet habe. Ich habe nicht gewusst, funktioniert meine mobile Webseite so, wie ich es wollte. Deswegen brauche ich Daten. Und genauso ist es heute. Du brauchst für dein Tool, welches du entwickelst, für deine Software, für deine Webseite, für deinen Online-Shop, für egal, was du hast, brauchst du die Daten der Kunden, um zu erfahren, nutzen die Kunden die Services, die ich denen auch anbiete.
Ja,
und daher war es für mich auch ganz wichtig, meine eigene Agentur zu entwickeln, wo ich nicht nur den Bereich Analytics abdecke, sondern wo ich auch den Bereich Entwicklung abdecke. Das heißt, ich unterstütze Kunden in dem Bereich Entwicklung, sprich Softwareentwicklung, egal ob es Frontend, Backend ist oder App-Entwicklung. Wir unterstützen unsere Kunden speziell für den Bereich auch Tracking, weil mir ist es aufgefallen, dass die meisten Firmen in-house ihre Entwickler haben, ganz klar, aber die sind so ausgelastet mit der eigentlichen Arbeit, mit der Feature-Entwicklung, mit dem und dem, dass das Thema Analytics und Implementierung von Data Layer, vom Tracking, von Events immer hinten hergeschoben wird und ich gesagt habe, okay, ich schließe auch da die Lücke zu sagen, du musst tracken, du kommst nicht drum rum, früher oder später musst du tracken. So, ich biete dir die Möglichkeit zu sagen, wir können für dich das Tracking implementieren. Du hast einen Full-Service, du hast nicht nur einen Analysten oder jemanden, der sich mit den Daten auseinandersetzt, sondern du hast auch ein Team hinten dran, was entwickeln kann. Egal, ob es im Frontend-Bereich ist, ob es im Backend-Bereich ist, ob es in der mobilen App im Bereich ist. Ich habe Spezialisten, die jetzt nicht nur in dem Bereich Analytics-Implementierung oder Tracking-Implementierung arbeiten, sondern natürlich auch ganz klassisch in der Softwareentwicklung.
Ja.
Und so biete ich mit Inside Data, mit meinem Team, eigentlich, ich finde diesen Begriff Full-Stack-Agency immer ein bisschen doof, weil auf was spezialisierst du dich
genau, und Co. Ja.
Aber für mich ist es wichtig, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben, zu sagen, ich würde gerne implementieren, ich würde gerne tracken, ich brauche die Daten, aber mein Team ist aktuell so ausgelastet mit der Feature-Entwicklung, könntest du und deine Firma mich dabei unterstützen? Und das ist da, wo die Idee dann natürlich auch auf die komplette Inside Data kam.
Ja, spannend. Ich finde auch das Mindset wichtig, die Wichtigkeit von Tracking und Analytics zu haben, auch jetzt eben vor allem in solchen Kundenprojekten. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen aus unserer gemeinsamen Zeit. Ich glaube, das darf man auch da sagen, oder? Das ist dort hauptsächlich, wo wir miteinander zu tun haben, um eine Mobile-App von MyCSS oder MyCSS an sich gegangen. Haben wir sehr, sehr im Detail ausgearbeitet, wie das Tracking-Konzept muss sein. Und du hast dann ein, zwei Mal auch gesagt, so, hey, das können wir schon tracken, aber bist du sicher, dass wir das wirklich tracken können? Was willst du damit machen, oder? Dass wir eigentlich immer einen Sinn hinter den einzelnen einzelne Tracking-Orte auch hat oder Actions hat. Und ich habe das eigentlich von dort extrem übernommen. Also auch in meinem letzten Job, wo ich im InsurTech tätig war, ich bin dort auch dazu zuständig für User-Stories zu schreiben. Auch jetzt, heute noch, gibt es für Kunden, wo ich User-Stories schreibe. Und dort ist jetzt ein neuer Teil bei mir dazugekommen. Der Teil ist Tracking. Und dort ist eigentlich nicht nur, der Button muss getrackt werden, sondern halt auch kurz beschrieben, wieso, oder? Und du hast mir dort in einem Fall von einem Filter gesagt, wo ich jeden einzelnen Klick fast wollte tracken, wo du gesagt hast, hey, denkt daran, das kostet euch Server-Calls und so. Wieso wollt ihr das alles so detailliert tracken? Und am Schluss haben wir es dann, glaube ich, so gemacht, wird der Filter überhaupt aufgetan oder nicht? Weil wenn er nicht aufgetan wird, ist es eigentlich dann auch egal, wie viel das drinnen angeklickt wird, sondern kann man auf den Filter eigentlich einsparen, oder? Und ich finde das halt schon ein wichtiges Mindset, wo auch heutzutage immer noch sehr vielen Orten eigentlich fehlt, oder? Oder ja, siehst du das
anders? Nee. Erstens danke, dass du das, was ich dir mitgegeben habe, auch mitgenommen hast.
Ich bin sehr leer.
Das finde ich echt cool. Es gibt sehr wenige, die das machen, aber ich sehe, dass viele Leute sich in dem Bereich natürlich auch weiterentwickeln wollen. Ich habe zu dir damals eben gesagt, warum willst du den Filter so detailliert auswerten? Ich würde, weil du kannst ihn immer mehr tracken in der Zukunft, das ist gar kein Thema, aber lass uns doch erstmal analysieren, wird der Filter überhaupt genutzt oder nicht, weil wenn du weißt, ob er genutzt wird, dann können wir sagen, okay, und wie wird er genutzt?
Ja.
Und in der Zwischenzeit können wir überhaupt mal uns fokussieren auf, wird ein Tool genutzt oder nicht? Mhm. Und wenn wir dann feststellen, wird ein Tool genutzt oder nicht, ist die Frage, was machen wir daraus? Weil das Schlimmste für mich im Data-Bereich ist, dass Firmen nur Daten sammeln, dass sie nichts mit den Daten machen. Mhm. Für mich gilt immer, ich erhebe dir eine Metrik, ich erhebe dir eine Zahl, die du brauchst. Wenn du mir begründest, was wirst du anschließend mit dieser Zahl machen, wenn du weißt, wird das genutzt oder nicht?
Ja.
Und für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, jede Zahl, die ich erhebe, soll eine Möglichkeit haben oder das Potenzial einer Handlungsempfehlung darstellen.
Mhm. Das ist eigentlich nur lustig. Ist zwar nicht ganz in dem Bereich, sondern gerade eher so ein bisschen im Bereich von Big Data, wo ich glaube vor 4-5 Jahren mal irgendwie an gewissen Meetups in dem Bereich war, hat es so geheißen, ja, jetzt müssen wir einfach mal Daten sammeln und die einfach mehr oder weniger strukturiert irgendwie zusammenbringen. Das habe ich auch schon in mehreren Projekten gesehen, dass dann das Datensammeln ist eigentlich relativ einfach.
Ja, ist einfach.
Aber dann das irgendwie strukturiert vergleichen, dass die gleichen Format hat nur so, also es sind ganz simple Sachen manchmal. Aber nachher das Anwenden, das haben sie gesagt, ja, das kommt jetzt dann erst noch, oder? Und ich sehe das heute auch noch nie extrem, oder? Also, ich glaube, langsam ist man auch strukturiert, da ist mir jetzt, glaube ich, gut, oder? Im Datensammeln. Aber wirklich etwas aus dem machen, du hast, glaube ich, vorher auch kurz angesprochen mit einer Personalisierung, wo sicher ein grosses Thema sind, AB-Tests, wie nimmst du das wahr? Also, oder siehst du das anders, dass wir jetzt noch nicht, oder dass wir jetzt schon sehr gut damit arbeiten, mit den Daten, die man erhoben hat?
Ich glaube, das ist genau gleich wie das Thema NFT, was wir vorhin hatten. Ja. Man möchte gerne etwas darüber wissen, man informiert sich oberflächlich und dann entscheidet man, macht man oder nicht. Das ist genau das Gleiche wie mit den Daten.
Ja.
Es gibt, ich sage jetzt mal, Product Owners oder wer auch immer, der sagt, ja, ich brauche die Daten, ich kenne das, ich habe das schon mal gemacht und du erhebst die Daten und am Ende merkst du, dass die Struktur fehlt. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass man, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass man das Tracking nicht nach hinten schiebt, sondern womöglich oder bestmöglichst am Anfang des Projektes schon mit einbezieht, weil viele denken immer, ja, wir implementieren ja nur ein Skript und das zieht uns die Daten und wir können daraus schon was machen, was aber nicht der Fall ist.
Also ja, man kann natürlich herauslesen, wie viele Page-Views hat, aber da musst du überlegen, was bringt dir die Aussage. Ja,
aber ich denke, Page-Views, das kann mittlerweile jedes gute CMS-System, kann dir ganz richtig genau sagen, wie viele Seitenaufrufe die Seiten hatten. Genau. Sondern es geht mehr darum, welche Daten erhebe ich und wie erhebe ich die Daten. Und vor allem auch, erhebe ich die Daten konform, weil das ist auch noch ein Riesenthema bezüglich dem Datenschutz, da ist ganz wichtig. Für mich macht es absolut Sinn, von Anfang an jemanden mit in das Projekt reinzunehmen, der sich in dem Bereich Thema Daten auseinander oder auskennt und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und dann wird ein Datenkonzept geschrieben. Also wie man es klassisch kennt, ich fange auch nicht an, die Seite zu entwickeln, ohne dass ich ein UI-Konzept habe, ohne dass ich ein UX-Konzept habe.
Genau.
Ja, also so sollte das beim Tracking genauso sein. Es muss ein Datenkonzept sein, was in dem Projekt agil eigentlich immer wieder reingeschoben wird, um die bestmöglichste Struktur der Daten zu haben. Weil ein Aspekt ist natürlich immer, man kennt es jetzt von einem aktuellen Fall im Online-Bereich aus Österreich, wo Daten erhoben worden sind, weil es am Ende einfach schnell gemacht worden ist und plötzlich kommt eine Firma und klagt dich an, weil du gewisse Daten erhebst, die du nicht hättest erheben dürfen oder sollen. Und um das zu vermeiden, ist es für mich unabdingbar, dass Datenanalysten oder das Thema Tracking von Anfang an in allen Projekten immer mit einbezogen wird.
Ja. Aber du hast jetzt gesagt, was es bräuchte oder für ein Projekt oder was du auch siehst für ein Projekt mit einem Konzept, mit einem Analytics- oder Tracking-Konzept. Das bringt mich jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen auf deine oder auf eure Kunden. Jetzt eine Bäckerei Müller wird das wahrscheinlich nicht können zahlen. Aber was sind denn deine Kunden? Also, oder wer steuerst du da vor allem an?
Grundsätzlich bin ich offen für jeden Kunden. Ja. Und für mich ist es wichtig, den Kunden immer gut zu betreuen und vor allem gleich zu betreuen. Also bei mir ist es egal, ob du ein Kunden bist, der Milliardenumsätze macht im Jahr oder ein Kunde bist, der ein paar zigtausend Umsätze macht. Mein Ansporn ist es, dich, egal wer du bist, dabei zu unterstützen, mehr aus deinen Daten zu machen, deinen User zu kennen, deinen User zu identifizieren zu können und deine Webseite, dein Tool, dein Service, egal was du hast, deine Dienstleistung, für deine Kunden zu optimieren.
Ja.
Und ob du jetzt ein Einzelunternehmer bist, der trotzdem Einsicht in seine Daten braucht, um auch sein Service besser zu werden, oder ob du ein Riesenunternehmen bist, die natürlich zum Thema, wie du gesagt hast, Big Data kommen. Ja. Für mich spielt es keine Rolle, wer du bist. Wichtig ist, dass du etwas aus deinen Zahlen machst am Ende und dass du dein Service, dein Tool, dein Produkt weiterentwickelst für den Kunden. Weil ich denke, ich sage jetzt mal, dieser Bereich Human-Centered Design oder User Experience, alles heutzutage ist User Experience. Warum ist Apple, ich weiß, du hast ein Android-Gerät, darüber haben wir uns ganz oft unterhalten, aber warum ist Apple im Bereich User Experience eigentlich so weit vorne? Weil sie aus den Daten, aus den Feedbacks von den Kunden eigentlich ihre Tools entwickeln. Und nicht, wir entwickeln ein Tool, prüfen es auf dem Markt, ob es funktioniert und gucken dann mal übers Feedback, sondern sie machen die Market Research, die Kundenanalyse, die UX-Analyse vor jedem Projekt, vor jedem Tool, was sie entwickeln.
Ja. Denn wie kann man sich vorstellen, wie sind ihr aufgestellt? Also was haben die für Skills? Du hast vorher gesagt, wir sind eigentlich Fullstack unterwegs, aber was bedeutet das? Also wie viele Mitarbeiter sind ihr und was sind so eure Skills, die ihr in-house habt?
Mhm. Wir sind aktuell 13 angestellte Mitarbeiter in meiner Firma. Mich als Consultant im Bereich Data, Analytics, Personalisierung. Ich habe einen, App-PO-Spezialisten, der sich spezialisiert hat in dem Bereich Apps, der ganz genau weiß, auf was kommt es in Apps an. Zusätzlich zu dem Thema Analytics, also sprich, er versucht auch da in dem Bereich Apps natürlich zu gucken, welche Daten können wir erheben, welche Daten können wir ziehen, welche Daten bräuchten wir, um die App bestmöglichst weiterzuentwickeln, wo wir uns quasi super ergänzen. Dann habe ich Frontend-Entwickler und Backend-Entwickler, die ganz klassisch natürlich im Bereich Data Layer Implementierung, aber natürlich auch, wir entwickeln auch Tools. Also wir haben einen großen Kunden aus Deutschland, für den wir eine Lernplattform entwickeln, wo ich natürlich auch im Bereich Data natürlich sehr, sehr viel Einsicht habe. Was ist gefragt auf dem Markt? Warum ist das Thema E-Learning aktuell so ein heißes Thema?
Ist der erst neu auf dem Markt in der Schweiz?
Der ist in Deutschland, der ist noch gar nicht in der Schweiz. Also das ist ein deutscher Kunde, genau.
Ja, okay.
Findet man alles auf der Webseite, da kann man ein bisschen über unsere Projekte lesen. Und also wir begleiten den Kunden, wir versuchen ich versuche mit meiner Agentur, den Kunden dorthin zu begleiten, wo ihm die Ressourcen fehlen, gerade jetzt im Bereich Tracking oder wenn es mal knapp wird mit Ressourcen im Bereich Projektentwicklung, da bin ich natürlich oder da sind wir natürlich ganz stark aufgestellt. Ja. Wir haben nebenbei noch unser eigenes Produkt, unsere eigene App entwickelt, daher kam auch die Idee, mit eigene Entwickler einzustellen, wo für mich auch ganz wichtig ist von Anfang an und das ist auch immer ganz wichtig, viele, die in welchen Bereichen arbeiten, vergessen eigentlich ihre eigenen Skills, wenn sie ihr eigenes Produkt entwickeln. Und für mich war es ganz wichtig von Anfang an, hey, ich habe mein eigenes Tool, ich habe meine eigene App, ich habe meine eigene Software und ich möchte natürlich die Software bestmöglichst für den Kunden entwickeln. Also brauche ich die Daten und vergesse da meinen eigenen Job auch nicht.
Genau. Das ist einfach nur, dass wir es gesagt haben, die Watchdealer-App, oder?
Genau.
Willst du da noch ein, zwei Sätze drüber sagen?
Ja, die Watchdealer-App, das ist ein Produkt, was ich selber entwickelt habe, wo wir selber ins Leben gerufen haben. Das ist eine App für den Bereich Uhrenhandel, speziell nur für den Händler, also der komplette B2B. Und da, was mich da getriggert hat, war natürlich exakt das, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Die Uhrenhändler haben ihre Uhren hauptsächlich auf dem Handel gehandelt, also sprich, sie sind auf Messen gefahren, haben dort ihren Handel betrieben und sind anschließend wieder nach Hause gefahren. Nur nachdem eben das Thema Corona auf die Erde gekommen ist, konnten sie natürlich dorthin auch nicht mehr ihre Handel durchführen. Also müssen sie digital transferieren irgendwann mal. Und da kam mir die Idee zu sagen, okay, ich weiß ganz genau, was es braucht. Ich kann Marktforschung betreiben. Ich weiß, auf was es ankommt. Und daraus ist die Watchdealer-App entstanden.
Ja. Sehr gut. Eben, du hast jetzt kurz einen Überblick gegeben, wie ihr organisiert sind innerhalb von der Firma. Was ist deine Aufgabe? Eben, du hast kurz gesagt, du bist ja natürlich in dieser Größe, bist du nicht einfach CEO, bist im Glasbüro innen und sagst, ihr müsst das machen, sondern du bist weiterhin, ich glaube, das würde auch nicht zu dir passen, dass du einfach noch im Consultant tätig bist in diesem Bereich. Was siehst du für deine Aufgaben?
Genau, also ich bin ganz stark im Bereich Consulting tätig für die Themen Analytics, Personalisierung, Data. Ich begleite aktuell 4 Kunden in diesem Bereich. Also mehr Kapazität habe ich auch nicht bis aktuell gehabt. Jetzt sind wir gerade am Rekrutieren, wo wir natürlich auch aufstocken können. Meine Aufgaben sind es, tiefer in die Zahlen zu geben. Die meisten meiner Kunden oder ich sage jetzt mal alle meiner Kunden, die erheben die Daten schon, die haben die Daten. Meine Aufgabe ist es meistens, ich beginne mit einem Audit. Das heißt, ich gehe guck mir die Implementierung an, der Tracking-Software, egal welche Tracking-Software es ist, ob es Google Analytics, ob es Adobe Analytics ist, ob es Sitecore Analytics ist. Ich lege da keinen Wert drauf, weil für mich Tool ist Tool.
Ja.
Das, was du draus machst, ist wichtig.
Ja.
Das heißt, ich beginne mit einem Audit und prüfe die Implementierung. Ist da alles sauber? Wird da alles sauber getrackt? Haben wir eine gute Datenstruktur? Sind wir datenschutzkonform? Können wir da Dinge optimieren? Und versuche dann erstmal daraus natürlich eine erste Handlungsempfehlung zu schreiben. Was könnte man am Tracking an sich optimieren?
Ja,
das Konzept ist dann fertig. Und anschließend gehe ich tiefer in die Zahlen rein und helfe dem Kunden, mehr aus seinen Daten zu machen. Weil, wie ich schon anfangs gesagt habe, Daten sind vorhanden, die Kunden haben genug Daten. Jetzt ist es wichtig, mit den Daten, aus den Daten etwas zu machen.
Ja.
Und dann kommt das zweite Thema, und zwar das Thema Personalisierung, AB-Testing, was ein sehr, sehr heißes Thema ist. Wir alle haben Webseiten, wir alle haben Tools, wir alle haben Apps. Aber die Frage ist, kann der User damit umgehen? Mhm. Trifft es die Bedürfnisse des Users? Und mit dem Thema AB-Testing und Personalisierung haben wir die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse in Realtime bei dem Kunden einzugehen. Ich denke, da haben wir bei der CSS eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht für die CSS, wo wir tatsächlich auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Ich habe das bei anderen Kunden auch gemacht, die ich jetzt nicht nennen möchte. Mhm. Bei der CSS weiß ich, wir haben uns da kennengelernt.
Genau.
Wir brauchen da auch keine Geheimnisse machen, dass es eine coole Firma ist. Und mir ist es einfach wichtig, den Kunden ganzheitlich zu betreuen. Also nicht nur zu sagen, okay, ich bin jetzt nur fürs Tracking zuständig, ich bin jetzt nur für die Daten zuständig, ich bin jetzt nur für die Personalisierung zuständig, sondern für mich Tracking, Daten, Handlungsempfehlungen, Deep Dives, Datenanalyse, Personalisierung, A/B-Testing, das ist ein Bereich. Das ist wie Frontend-Entwicklung. Ja, in egal welcher Sprache, ob es React.js ist, ob es Vue.js ist, ob es HTML, CSS ist. Du sagst auch nicht, ja, ich mache jetzt nur das, sondern du passt dich ja auch dementsprechend an. Und für mich ist es wichtig, die ganze Bandbreite der Bedürfnisse im Bereich Analytics abzudecken.
Ja, ich finde es sehr spannend, jetzt der Punkt, den du ansprichst mit Personalisierung, ist auch auf meinen Notizen drauf. Mich würde dort ein bisschen wundern, wie du dort Maturität auf dem Markt siehst. Also ich weiss, ich bin vor x Jahren bin ich in London an einem Adobe Summit gewesen, wo es darum gegangen ist, um Personalisierung, AB-Tests und ja, also ich sehe schon Einsatzgebiete aktuell. Also ich sehe, die Einsatzgebiete habe ich eigentlich immer gesehen, aber die Umsetzungen sind jetzt aus meiner Sicht noch nicht so bahnbrechend, oder? Und ich habe es mir versucht zu erklären, oder? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zu wenig Personen oder zu wenig Fähigkeiten in dem Prozess hinhocken. Wir haben kurz hast du im Vorgespräch darüber geredet. Manchmal sehe ich halt so, dass sehr bildlich gesprochen, der Daten-Nerd am Schluss dann eigentlich macht, auch wie das Ganze soll aussehen und das aufsetzt, weil es er die einzige Person ist, die das kann. Aber vielleicht gar kein Auge hat für UX oder gar kein Verständnis dafür. Und darum funktioniert das nicht so super, oder? Hast du da andere Erfahrungen gemacht im Alltag?
Ich habe meine eigene Erfahrung gemacht. Ja. Und zwar, mir ist es wichtig, dass es in dem Bereich Personalisierung darum geht, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen.
Ja.
Für mich in dem Bereich Personalisierung gehört ganz klar, was du gerade angesprochen hast, ein UX-Designer, ganz klar. Es gehört ein Frontend-Entwickler dazu, weil schlussendlich müssen die AB-Tests oder die Personalisierung auch irgendwo entwickelt werden. Ja. Dann braucht es natürlich die IT-Infrastruktur hinten dran, die sagt, okay, wir gehen damit. Das ist ganz wichtig, weil oftmals hast du eine coole Hypothese, du hast ein geiles UX gemacht, du hast den Frontend-Entwickler, der dich dabei unterstützt, das Ganze umzusetzen und nur dann kommt die IT und sagt, ja, aber nicht in dem Bereich der Webseite oder nicht in dem Bereich oder nicht hier. Mhm. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man eigentlich das Team mit am Tisch und im Boot hat. Personalisierung ist nicht ein Thema nur für einen Data-Analysten oder für jemanden, der sich mit dem Thema Personalisierung auseinandersetzt, sondern Personalisierung betrifft die komplette Firma.
Ja.
Warum? Ich kann dir ein Beispiel sagen. Wir hatten bei einem Kunden eine Kampagne am Laufen. Wir hatten gleichzeitig auf diesem Bereich der Webseite eine Personalisierung am Laufen. Mhm. Und plötzlich kommt der PO und sagt, ich sehe meine Kampagne nicht. Wo ist meine Kampagne? Ja. Das Problem ist, dass er da in diese Personalisierung, also in eins der A-B-Varianten reingerutscht ist, wo er seine Kampagne eben nicht gesehen hat. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Kommunikation der Firma stattfindet. Das heißt, hey, hör zu, wir haben hier einen A-B-Test am Laufen, wir haben hier eine Personalisierung am Laufen, dass auch jeder davon Bescheid weiß.
Ja.
Und zum Thema Personalisierung, ganz großer Vorreiter ist die Swisscom, die sehr, sehr viel im Bereich Personalisierung macht, wo ich auch sehr, sehr viel lernen durfte in dem Bereich Personalisierung und auch unterstützen durfte. Dort haben wir zum Teil Personalisierungen in Personalisierungen. Mhm. Also das heißt, es wird da wirklich weitestgehend personalisiert. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage als Kunde, warum macht man das? Warum macht ihr das? Will ich das überhaupt? Und ich kann euch eins sagen, die Personalisierung machen wir nicht für uns. Also die Personalisierung, ich versetze mich jetzt in die Lage des Kunden, die Personalisierung findet nicht für den Kunden, für mich selber als Firma statt.
Also nicht für den Endkunden, meinst
du? Sondern die Personalisierung findet für den Endkunden statt. Wir wollen, dass du auf unseren Webseiten, Apps, Tools, wo auch immer du dich gerade befindest, deine Bedürfnisse abdecken kannst. Im Bereich Krankenversicherung zum Beispiel. Da ist es ja ganz wichtig, welche Bedürfnisse habe ich in der Krankenversicherung? Möchtest du erstmal durch 15 Seiten gehen müssen, bis du findest, ich möchte eigentlich eine Rechnung einsenden oder ich möchte gerne Kontakt aufnehmen oder ich habe eine Frage zu meiner Police?
Ja.
Oder möchtest du, währenddem du schon am Scrollen und Suchen und rumklicken bist, dass wir dich dabei unterstützen, deine Ergebnisse oder das, an was du gerade denkst, hinzubegleiten, damit du eben schneller zu deinem Ergebnis kommst. Weil heutzutage, du weißt selber, wie es ist, alles muss schnell gehen. Wir haben keine Zeit mehr, uns durch 15 Seiten zu durchsuchen oder zu durchscrollen, um an das Ergebnis zu kommen. Und da hilft die Personalisierung dir dabei. Also es ist eigentlich ein Tool für den Kunden, nicht gegen den Kunden.
Sicher, ja. Es ist noch lustig, wenn man manchmal ein bisschen außerhalb von dieser Bubble redet. Aber ich bin auch eben bekannt mit dem. Jetzt wenige als Anwender weiss ich, wie es funktioniert auch, sehe ich auch ein bisschen dahinter und wie viel halt das auch einen Aufwand generiert, oder? Also ich meine, jede Variante generiert auch einen Aufwand. Wenn ich manchmal ein bisschen außerhalb von dieser Bubble rede, nehme ich dann oft wahr, dass Personalisierung ein bisschen falsch verstanden wird, dass man dann sehr oft irgendwie mit einem schlechten Remarketing verwechselt, dass man so sagt, ja, ich habe jetzt das blaues Kleid angeschaut, ich habe ja das aber gekauft und dann wird es mir immer noch angezeigt. Das hat ja eigentlich nichts zu tun mit Personalisierung, das ist einfach schlecht gemachtes Remarketing. Aber Personalisierung ist ja eigentlich so, dass du das gar nicht solltest merken.
Genau.
Außer du schaust halt mit jemand anderem mal die gleiche Webseite an und merkst, ah, okay, ich habe da eigentlich mein Android-Phone, wird mir da zum Beispiel bei Swisscom gezeigt und bei dir das iPhone. Einfach jetzt irgendwie wegen dem User-Agent ausgelesen wird.
Genau, aber exakt genau das sind eigentlich die, sag ich jetzt mal, Personalisierung oder Experiences. Mhm. Also ich nenne es eher Experiences, ja, die wir machen, weil eben Personalisierung wird oftmals falsch verstanden, gerade von Usern, die überhaupt nichts zu diesem Thema zu tun haben.
Ja, ja.
Experiences bedeutet, dass, so wie du es gerade gesagt hast, wenn ich jetzt, ich habe ein iPhone, du hast ein Android, wenn du auf die Swisscom-Seite gehst, dann soll dir natürlich das nächstbessere Android-Gerät angezeigt werden und nicht ein iPhone 13, sondern ein Android-Gerät. Ja. Bei mir natürlich genau umgekehrt.
Ja.
Bei mir soll das iPhone angezeigt werden. Und im besten Fall sollen dir Zusatzprodukte zu deinem Produkt angezeigt werden.
Ja.
Das heißt, wenn du auf die Webseite gehst, egal wo, sollst du natürlich am besten Dinge, die zu deinem Produkt, was du am Suchen bist, passen.
Ja, ja.
Ja, weil das erleichtert dir auch als Käufer, Entscheidungen zu treffen. Du weißt es selber, wir Menschen machen am Tag, ich glaube, bitte verurteilt mich nicht, wenn ich jetzt eine falsche Nummer nenne, aber ich glaube, wir treffen am Tag um die 4000 Entscheidungen.
Mhm.
Und es beginnt schon morgens. Stehe ich jetzt auf oder nicht?
Ja, ja.
Mit welchem Bein stehe ich auf?
Ja.
Was ziehe ich an? Mache ich jetzt mir einen Kaffee oder trinke ich erstmal ein Glas Wasser? Also wir stehen vor so vielen Entscheidungen. Und die Personalisierung oder Experience geht eigentlich darum, dir Entscheidungen zu nehmen, um dich zu deinem Ergebnis, was ob du jetzt ein Produkt suchst oder ob du einen Service suchst, was du benutzt. Es geht darum, dir die best- und schnellstmögliche Experience zu geben.
Ja, was natürlich die positive Anwendungen sind, aber es gibt natürlich wie in allen Bereichen, ob das SEO ist oder so ein bisschen die Dark Patterns, wo man auch muss sagen, dass je nachdem, also nicht auslesen, woher du bist, vielleicht die Regionen auslesen, dich irgendwann in ein Segment einstuft, wo vielleicht sehr wenig Einkommen rum ist, dass es dich dann halt irgendwie auch gewisse andere, also wirklich komplett falsch halt leitet. Oder das, mit dem muss man halt schon auch umgehen. Und das sind halt so ein bisschen die Dark Patterns, wo man denkt, dass man dann eher ausgesteuert wird, dass man gar kein Kunde wird. Eben, würde jetzt niemand offiziell halt so zugeben, aber es gibt es natürlich schon auch auf dem Markt. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren halt. Aber.
Dazu kann ich nur sagen, du stehst immer vor deiner eigenen Entscheidung. Also das heißt, du entscheidest, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Eine Firma würde dich niemals dazu zwingen, etwas zu kaufen, sondern schlussendlich kannst du selber entscheiden. Lasse ich mich von diesem Remarketing, lasse ich mich von dieser Ad, lasse ich mich von diesem Angebot überzeugen und kauf's naiv oder nicht.
Ja, ja.
Das liegt immer in deiner eigenen Entscheidung, in deiner eigenen Kaufkraft. Und ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ganz kurzes Beispiel. Wir waren jetzt die letzten 6 Wochen in Andermatt und plötzlich hat Google meinen Privatstandort, also mein Homebase, verändert in Andermatt, weil sie gedacht haben, so, du bist jetzt 6 Wochen da, das muss jetzt dein neues Zuhause sein. Und jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, will es mich nach Hause leiten, nach Andermatt, obwohl ich eigentlich am Bodensee lebe.
Ja,
also da sieht man auch, es findet überall die Personalisierung statt,
nicht
um dir ein Bein zu stolpern oder sonst irgendwas, sondern eigentlich, um dich dabei zu unterstützen.
Ja.
Ja?
Ja.
Ganz klar.
Ja, definitiv, ja. Aber jetzt haben wir ein paar Bereiche sicher angeschaut im Detail, was ihr anbietet. Mich würde jetzt noch ein bisschen wundern, du hast gesagt, ihr startet sehr oft mit einem Audit für ein Projekt. Ich finde das super, geht mir auch so, weil ich finde halt einfach mit einem Audit hast du mal einen früher, was auch nicht, in meiner Ausbildung so Projektleitung ist immer gewesen, so Ist-Situation aufnehmen, nachher Soll-Situation aufnehmen. ist ja nicht gross anders. Ich meine, ein Audit bringt dich einfach zu einer super Ist-Situation. Je nachdem, wenn man noch Massnahmen reinnimmt, hat man in welche Richtung, also wie könnte man das vielleicht schnell beheben, oder soll man gerade ein komplett Redesign oder so in die Richtung machen? Aber wie sind ihr methodisch unterwegs? Habt ihr da ein spezielles Vorgehen oder sind ihr, sagt ihr, damit passt uns eigentlich am Kunden an?
Sowohl als auch. Ich mache am liebsten ein Audit, nicht um jetzt irgendwas dem Kunden verkaufen zu müssen, sondern für mich ist es wichtig, wenn ich ein Audit gemacht habe, dann weiß ich, ich sage jetzt mal im Bereich Tracking, um jede Zahl Bescheid.
Genau.
Das heißt, ich investiere gleichzeitig in ich sage jetzt mal, Know-how für mich selber, um den Kunden dann anschließend bestmöglichst betreuen zu können.
Ja.
Weil wenn du in ein Projekt reingeschmissen wirst, so mach mal, dann geht's erstmal los, okay, welche Daten haben wir? Wo kann ich hingehen? Mit wem muss ich kommunizieren, um
Zugang, Recht,
genau, also genau. Wenn ich ein Audit mache, dann gehe ich bis ins kleinste Detail und analysiere das komplette Tracking-Feld. Das heißt, ich weiß über alles Bescheid. So, das heißt, ich habe mir Know-how aufgebaut für dich. Mhm. Und jetzt geht's darum, wie kann ich dich dabei unterstützen? Das ist so die ich sage jetzt mal, meine Favoriten-Vorgehensweise, weil ich dann natürlich anschließend sehr gut über die Themen berichten kann, die dich interessieren, von dir selber. Wenn du jetzt in ein Projekt geschmissen wirst, und es heißt, ja, wir brauchen Personalisierung, mach mal Personalisierung. Klar kann ich mich anpassen, gar keine Frage. Ich meine, ich bin jetzt schon seit mittlerweile 11 Jahren auf diesem Bereich tätig. Das heißt, aus der Erfahrung heraus weißt du ganz genau, worauf es draus ankommt. Gar keine Frage. Aber für mich ist es wichtig, den Kunden im vollen Umfang zu betreuen zu können und nicht nur irgendwie was rauszupicken und dann zu sagen, wenn ich gewusst hätte, dass das und das noch da gewesen wäre, dann hätte ich das vielleicht da und da so und so gemacht. Deswegen ist es für mich eher wichtig, mir einen Überblick zu verschaffen, mit dem Kunden auch eine Einigung zu finden, wie können wir das verrechnen. Zum einen ist es Know-how-Aufbau gegenüber dem Kunden, zum anderen hat der Kunden nach dem Audit auch direkt ein Handout, genau, was er nutzen kann, um sein Tracking zu optimieren.
Ja. Also da ist wirklich auch Maßnahmen, denen, genau.
Genau, für mich ist es wichtig, nicht nur etwas zu dokumentieren.
Ja, ich mache
keine Dokumentation, weil Dokumentation, wobei, ganz kurz zum Thema Dokumentation. Für alle, die gerade zuhören und im Bereich Analytics unterwegs sind, bitte dokumentiert, wie, wo, wann, was ihr trackt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Dokumentation im Bereich Tracking immer vorhanden ist und vor allem vollständig. Und jetzt passt auf, ganz, ganz wichtig, immer ergänzen.
Ja.
Aber hierzu ist es bei mir ganz klar, ich mache keine Dokumentation, sondern ich mache ein Audit. Audit bedeutet für mich, ich analysiere den Ist-Zustand, so wie du das gerade vorhin gesagt hast. Ich gucke ganz genau in jedes Detail hin, welche Daten werden erhoben, wo sind wir, wo stehen wir mit den Daten, was müssen wir optimieren und dann gleichzeitig Handlungsempfehlungen. Alle Felder, ich identifiziere alle Felder, die man optimieren, verändern oder auch löschen muss.
Ja.
Es gibt manchmal, wie gesagt, gerade im Data-Bereich ganz, ganz viel, was der Datenschutz nicht möchte. Und da ist es mir auch wichtig, ich habe auch eine Bank als Kunde, und da ist es mir extrem wichtig zu gucken, welche Daten darf ich erheben, welche nicht. Bei der Krankenkasse, bei der Versicherung ist es genau gleich. Also ich muss gucken, darauf achten, welche Daten darf ich und welche nicht.
Ja, definitiv, Es ist noch schön, je länger dass man miteinander redet in dem Bereich, finde ich noch lustig, oder ist mir jetzt aufgefallen, ich bin ja im Bereich UX tätig und schaue meistens vor dem Projekt, oder das kann auch während dem Projekt sein, mache ich User-Tests oder auch Audits im Bereich von der UX, dass das eigentlich recht würde zusammengehören eigentlich, oder? Also ich habe auch im Bereich so, wenn ich ein Audit mache, sage ich auch immer, ich will Analytics-Daten, einfach zum verstehen, ob das einfach mein Bauchgefühl ist oder ob das halt auch statistisch kann beleidigt werden oder mit Zahlen kann beleidigt werden. Was ich aber wirklich lustig finde, in meinem Bereich UX ist das eher etwas, was man nicht anlenkt. Also man hat, glaube ich, vor dem Technischen ein bisschen Angst. Also habe ich jetzt ein das Gefühl, du hast ja gesagt, ganz am Anfang schon bist du im Bereich UX, also aus dem Bereich rausgekommen. Siehst du das als Vorteil für dich, dass du die beiden Welten verstehst, kennst?
Ja, definitiv. Was ich definitiv sehe, ist, dass immer mehr UX auch, so wie du gerade gesagt hast, Interesse an den Zahlen haben. Ich finde, UX und Analytics, die enden nicht nur mit X, sondern also nicht mit dem Buchstaben X, sondern mit X. Ja. Die gehören einfach zusammen, meiner Meinung nach, weil so wie ich es gesagt am Anfang, ich habe ein User Experience eine User Experience gebaut für zigtausende an Menschen und ist jetzt die Frage, habe ich das richtig gemacht oder nicht?
Ja.
Und ich finde ganz klar, das Thema Analytics und UX, das gehört definitiv zusammen.
Ja.
Das ist ein Teil. Deswegen finde ich es auch cool, gerade im Bereich Personalisierung brauche ich den UXler oder die UXlerin, weil ich komme nur von den Daten her und ich kann nur meine Hypothese sagen und ich brauche den UX-Bereich, um dort natürlich auch auf ein Resultat zu kommen.
Ja, definitiv. Gut, ich habe jetzt eigentlich einen Grossteil von, also wir haben jetzt, glaube ich, recht gut den Überblick können geben, was ihr bei Inside Data macht. Ich habe eine von meinen letzten Fragen, ist eigentlich immer so, auf was bist du stolz, was ihr bisher erreicht habt? Wir sind ja seit 2017 auf dem Markt. Was macht dich stolz?
Also mich macht es stolz, dass wir noch auf dem Markt sind, weil
das ist immer das Wichtigste.
Genau, das ist immer das Wichtigste, genau. Was macht mich stolz? Also mich machen definitiv meine Mitarbeiter stolz, mich machen auch meine Kunden stolz. Ich kann auf sehr, sehr tolle Kunden zurückblicken. Das heißt, ich bin stolz um jeden Kunden, den ich bekommen habe oder für den ich arbeiten darf in den Bereichen. Was mich noch stolz macht, ist, dass wir unser eigenes Produkt haben entwickeln können. Das heißt, für mich ich kann mich in beide Schuhe versetzen. Das heißt, ich verstehe die Kundenwelt, ich verstehe, ich sage jetzt mal, die Welt meiner Kunden, aber ich verstehe auch natürlich die Welt eines Agenturinhabers oder eines Consultants. Mhm. Da ist es für mich ganz wichtig, weil ganz klar, Budget spielt immer eine Rolle.
Klar.
Bei jeder Firma.
Ja.
Bei meiner eigenen Firma genauso wie bei meinem eigenen Produkt und auch bei dem der Kunden. Das heißt, ich kann mich definitiv sehr, sehr gut in die Schuhe des Kunden hineinversetzen, um dort zu sagen, ja, ich weiß ganz genau, was du willst, lass uns mal kurz abwarten, lass uns das machen, bevor wir, ich sage jetzt mal, ein Big Picture aufbauen.
Ja.
Genau. Was mir aber wichtig ist, ich arbeite immer als Visionär. Also für mich ist es ganz wichtig, dass das große ganze Bild zu sehen und dann aber versuchen, wie auch auf das, was ich stolz bin, mit so wenig Aufwand wie möglich, aber mit so viel Ergebnis wie möglich zu arbeiten. Das heißt, man kann sich auch immer seine Ressourcen rauspicken, die man braucht, um auf ein gutes Ergebnis zu kommen. Und da finde ich auch ganz gut, dass du vorhin gesagt hast zu diesem Thema oder auch ich zu diesem Thema Partnerschaft. Mhm. Mir ist es ganz wichtig oder auch aufgefallen, dass immer mehr Firmen jetzt auf Partnerschaften gehen und sagen, schau, wir haben diesen Bereich Analytics, Personalisierung noch nicht in unserem Portfolio, aber unser Kunde verlangt danach.
Ja.
Hättest du das Interesse, mit uns gemeinsam diesen Kunden zu betreuen, dann muss ich sagen, ich bin offen für immer genau solche Dinge, weil der Kunde muss am besten, bestmöglichst und vor allem breitbandig abgedeckt werden. Das heißt, toll beraten werden und Kooperation mit anderen Firmen funktionieren. Ich habe das selber erlebt mit One Insight, mit einem weiteren Firma, mit der ich eine Kooperation habe. Und das ist auch das, was ich stolz bin. Das heißt, ich kann rückblickend immer sagen, hey, wir haben gemeinsam Projekte gemacht, lass uns das nächste Projekt angehen. Das heißt, ich bin stolz auch auf meine Arbeit als Berater, weil ich glaube, ich konnte mir in der Schweiz, ich sage es mal Schweiz, einen Namen machen. Das heißt, Leute im Bereich Analytics, Personalisierung, die kennen mich.
Ja.
Ich bekomme Anfragen von Leuten. Ich unterstütze auch manchmal Firmen, so wie du gerade vorhin gesagt hast, wenn der kleine Bäckerei Müller zu mir kommt und sagt, du könntest du mich mal da unterstützen im Bereich, arbeite ich auch pro bono und sag, hey, ich weiß ganz genau, du hast nicht die finanziellen Möglichkeiten und Ressourcen, mich zu bezahlen, aber ich möchte dir trotzdem dabei helfen, besser zu werden.
Ja, aber ich meine, ich glaube, auch in dem Bereich sind die Ansprüche auch nicht so hoch. Ich glaube nicht, dass du denen würdest in der Qualität einen Abstrich machen, sondern eher im Umfang von eben, was muss gemacht werden oder halt jetzt vielleicht von der eben was für Konzepte müssen gemacht werden, das ist sicher. Wir haben ja auch im Vorgespräch noch geredet. Ich finde es noch gut, dass du das mit dem Partnering noch aufgenommen hast. Habe ich auch noch auf dem Radar gehabt. Wir haben auch im Vorgespräch noch geredet. Das gilt halt auch manchmal ein bisschen das Partnerschaftliche mit den Kunden zusammen. Wir haben auch darüber geredet. Es gibt manchmal auch Stellen, die ausgeschrieben sind, wo man muss sagen, manchmal würde es auch vielleicht Sinn machen, dort die Überbrückung, bis die Stelle auch besetzt ist, vielleicht zu besetzen mit einem externen. Ich habe mir kurz überlegt, was das Problem sein kann. Und das Problem kann halt schon sein, von ganz früher, ganz alte Beratungsagenturen, wenn die eine Stelle hast, dass die nicht mehr losbekommen hast. Und das ist halt wirklich ein Ding gewesen. Die sind drinnen gewesen und eigentlich wie ein Kraken durch die ganze Firma durch. Das ist ja aber auch also jetzt, ich kann jetzt von mir reden und gehe bei dir jetzt auch davon aus, oder? Für dich ist ja eigentlich ein Mehrwert stiften. Und nachher, wenn das vom Kunden selber abgedeckt werden kann, sagt man, du, jetzt lasse ich euch gehen, oder? Oder wie siehst du das? Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ich habe sogar meine Erfahrung machen dürfen.
Ja.
Und zwar war es der Fall, dass eine Firma jemanden gesucht hat, eben speziell in dem Bereich Analytics. Und ich weiß selber, dass der Bereich Analytics, vor allem Personalisierung, wenn du wirklich jetzt nicht nur Daten erheben möchtest, nicht nur tracken möchtest, sondern wenn du wirklich was aus den Zahlen machen möchtest, dann ist natürlich wichtig, dass du eine erfahrene Person hast. Und finde mal eine erfahrene Person im Bereich Analytics auf dem freien Markt.
Ja.
Es ist leider quasi fast unmöglich. Mhm. Ja. Und ich sag immer, oder ich bin der Meinung, die Kunden, die jetzt eine Stelle offen haben in diesem Bereich, die können mit Agenturen zusammenarbeiten. Ich rede jetzt nicht nur im Bereich Analytics, sondern es geht um allen Bereichen.
Ja, ja.
Du kannst doch in der Zeit, in der du auf der Suche nach jemandem bist, einen externen Berater reinholen, der dieses Thema weiterentwickelt. Ich durfte das ja eben selber erfahren, bei dem ich einen Kunden betreuen durfte, bis er jemanden gefunden hat. Das hat sich schlussendlich auf 1,5 Jahre draus hinaus oder ist 1,5 Jahre gewesen. Und was ich toll fand, ist, dass den sie eingestellt haben, direkt in ein funktionierendes System reingekommen ist. Das heißt, er musste nicht von null beginnen. Stell mir vor, dieses Thema würde 1,5 Jahre liegen bleiben. Mhm. Ja, was denkst du, das wäre verstaubt im Keller gelandet und du müsstest das Ganze dann...
Ja, und es ist ja trotzdem in dieser Zeit hoffentlich etwas entwickelt worden, wo halt dann noch einmal weniger Fokus drauf war. Also, man kann natürlich sagen, oder? Je nachdem könnte man auch sagen, mir stellt mal jemand juniormässig ein, hat der Externe dann als Coach, sagen wir mal, dabei, wo man dann halt auch kann, kostentechnisch vielleicht schauen, dass das sich wirklich im Rahmen hält. Mhm. Ja, also das glaube ich schon, dass das in Zukunft wahrscheinlich auch noch könnte.
Da dürfen sich auf jeden Fall ganz, ganz viele Unternehmen überlegen, wie könnte man das lösen, weil ich denke, ich sage jetzt mal, ein externer Berater, warum gibt es so viele externe Berater heutzutage? Weil einfach das Know-how von externen Berater sehr, sehr gut und sehr wichtig ist. Mhm. Und um, ich sage jetzt mal, eine Zeit zu schließen, in der dieses Thema nicht weiterentwickelt wird, sondern einfach stilllegt, weil es keine verantwortliche Person gibt und ich überbrücke diese Person oder diese Position mit einem externen Berater, bringt mich nur weiter als Firma.
Ja,
klar, kostet es dich, aber es kostet dich im Verhältnis weniger, als jemanden einzustellen, der nach 3 Monaten sagt, ich habe mir das eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, wir sind schon viel weiter mit dem Thema und leider muss ich, hat mir ein anderes Angebot, eine andere Firma, die weiter ist, nicht mehr viel besser gefallen. Es ist in allen Bereichen so. Nicht nur das Thema Analytics, Personalisierung, sondern ich gehe davon aus, dass es überall der Fall ist.
Ja. Ist jetzt natürlich einfach, dass wir gleicher Meinung sind, wenn 2 externe Berater um dich haben. Aber nein, das muss man sich sicher überlegen, also als Unternehmer, genau. Ja, als Abschluss würde ich noch wundern, was ist dein Wunsch für die Zukunft im Bereich von der Daten, von Analytics, Personalisierung?
Mein Wunsch für den Bereich Data Analytics und Personalisierung ist, dass die Firmen, die Daten erheben, viel, viel mehr aus den Daten machen.
Ja.
Es gibt so viele Data Lakes, die kann ich euch alle zeigen. Bodensee hat einen großen See. Hier am Vierwaldstätter See in Luzern gibt es einen großen See voller Daten. Wichtig ist, dass du aus diesen Daten etwas machst.
Ja,
und wir sehen ja gerade heutzutage in der aktuellen Situation und Zeit, in der wir uns befinden, dass Daten extrem wichtig sind, aber es noch viel, viel wichtiger ist, etwas aus den Daten zu machen.
Ja,
das ist so mein Wunsch für die Zukunft. Dass man mutiger ist, etwas mit den Daten zu machen, wo man auch man kann auch mal failen, das ist gar keine Frage, aber lieber fail ich einmal, lerne daraus und kann ein besseres Produkt entwickeln, anstatt gar nichts zu machen. Einfach nur die Daten im See zu sammeln.
Finde ich schon mal sehr schön, genau. Ja, wenn es für dich passt, würden wir langsam ins Cooldown rein. Ja, kurzen Abschluss. Im Cooldown geht es auch immer ums Work-Life. Du hast kurz angesprochen gehabt. Work-Life-Balance ist eigentlich aufgekommen bei einer von deinen Positionen, wo du immer unterwegs gewesen bist, dass du dir dort ein bisschen zu kurz kommst. Was bedeutet für dich Work-Life-Balance?
Ich würde gerne dieses Wort umdrehen. Ich würde anstatt Work-Life-Balance, würde ich eher Life-Work-Balance nehmen, weil gerade in der heutigen Zeit merkt man, wie wichtig es ist, ein Leben zu haben, in dem ich Arbeit integrieren kann. Wie ich schon gesagt habe, ich war jetzt die letzten 6 Wochen in Andermatt, wo wir auch eine Wohnung haben und konnte wunderbar von dort aus arbeiten. Das heißt, Wenn das Wetter gepasst hat, dann bin ich am Nachmittag 2-3 Stunden Skifahren gewesen, habe aber meinen Arbeitstag einfach anschließend gemacht. Ja. Genau, das heißt, ich habe ihn einfach verschoben. Ja, genau. Und für mich ist das Thema Work-Life-Balance sehr, sehr wichtig, weil ich ein Life-Work-Balance haben möchte. Mhm. Das heißt, ich möchte trotzdem meine Kunden in der Zeit betreuen, in der natürlich die Kunden da sind. Okay. Aber Themen, Dinge, die ich erledigen kann, wenn ich den Kunden nicht dazu brauche, um zum Beispiel ein Audit zu machen, das kann ich mir dann einteilen, wenn mein Life-Balance stimmt. Ja, das ist so meine Meinung über das Work-Life-Balance, Life-Work-Balance.
Sehr schön. Es lässt niemand ein gutes Wort an dieser Bezeichnung. Es gibt immer, aber ich finde es auch, wirklich richtig, dass man sich über das auch Gedanken macht, weil ich habe da schon öfters gehabt, die Diskussion, dass man gesagt hat, schlimm ist eigentlich, wenn du, weiss ich nicht, zwei Wochen komplett all-inclusive Urlaub am Strand brauchst, dass du überhaupt halbwegs erholt bist, dass du wieder zurück ins Büro kommst. Also, wir haben jetzt heute einen sehr schönen Tag. Wir sind in der Nähe vom See zu Luzern. Bei mir gibt es auch ab und zu, dass ich sage, so, du, eine halbe Stunde nehme ich mir raus, Garage an See, gehe laufen, komme wieder zurück. Dann bin ich aufgetankt, oder? Mhm, und
genau.
Wenn man sich das rausnehmen kann, das ist für mich so Lebensqualität. Und ich brauche nicht zwei Wochen Strand. Das kannst du mich sowieso nicht brauchen, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aber ich finde das einfach schön, wenn man sich so eigentlich fast on the job kann erholen. Also man ist ja dann trotzdem immer noch mit den Gedanken, ein bisschen Leben im Job, aber man kann ein bisschen abschalten. Und das ist ja jetzt ähnlich bei dir, oder? Dass du sagst, du hast einfach die Umgebung geändert und eben hast du dort die Vorzüge von dort. Ja.
Genau.
Ja.
Ja, also da ist es mir ganz wichtig, ich nehme es mir auch raus, zu sagen, so, ich verlängere jetzt meine Mittagspause, statt eine Stunde mache ich 2 Stunden raus, gehe eine halbe Stunde joggen, dann lege ich mich eine halbe Stunde hin, dann nehme ich die nächste halbe Stunde, um etwas zu essen. Ja. Was mir ganz wichtig ist, ich lese Bücher, das heißt, ich bilde mich weiter, das heißt, Weiterbildung ist für mich auch ein Cooldown, zu sagen, hey, ich lese ein Buch, da gibt es genügend Bücher in verschiedenen Bereichen in der persönlichen Entwicklung und dann steige ich wieder in meinen Job ein. Was aber in diesen 2 Stunden passiert ist, ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Ich bin runtergekommen, ich habe einen Defokus gehabt, das heißt, ich habe mich nicht auf irgendwelche Fragen, die ich mich jetzt nachher kümmern muss, gekümmert, sondern ich habe einen Defokus gemacht und kann mich anschließend wieder fokussieren.
Ja, finde ich sehr schön. Und ich meine, so ein Lesen auch von einem Sachbuch ist für mich halt auch eigentlich so eine aktive Erholung. Also man hat ja etwas davon, aber ist ja trotzdem, es gibt ein Cooldown, oder?
Genau.
Das ist definitiv so. Du hast jetzt gerade angesprochen, oder? Du lesest viel. Eine von meinen letzten Fragen ist immer, hast du eine Empfehlung im Bereich von den Medien? Also es kann Podcast, eben es kann ein Buch sein, Musik, Serie, also es muss nicht nur auf Beruf bezogen sein, aber hast du da eine Empfehlung, wo du sagst, das sollten die Leute auch konsumieren?
Da gibt es genug Bücher, die ich jetzt nennen kann. Mhm. Es gibt einen Autor, beziehungsweise eine Autorserie, die ich sehr, sehr spannend finde, weil dich das Thema eigentlich auf dein nächstes persönliches Next Level bringt. Also es ist jetzt unabhängig von egal welchem Job du machst, aber Robert Kiyosaki, ich weiß nicht, wer das kennt, Rich Dad, Poor Dad, steiger deinen finanziellen IQ, das hat nichts mit deinem aktuellen Job zu tun. Aber wenn du diese Bücher liest, dann es bringt dich im Leben weiter, es bringt dich auf dein nächstes Level. Ich habe das jetzt zum Beispiel einem meiner C-Level-Partner geschenkt, das Buch, der noch nie von Robert Kiyosaki gehört hat. Ja. Er ist mir so dankbar um dieses Buch, weil er sagt, jetzt versteht er, was es bedeutet, Entrepreneur zu sein. Jetzt versteht er, was es bedeutet, eine Work-Life-Balance zu haben und nach Assets zu schauen und nicht immer nur dem Geld hinterher zu rennen, was ganz, ganz wichtig ist, weil alles, was geldgetrieben ist, funktioniert nicht. Es muss aus Leidenschaft, es muss aus Passion entstehen und alles andere kommt.
Es ist sehr schön, dass du das ansprichst. Ich habe das Hörbuch gehört. Ich bin nicht so der grosse Leser, muss ich sagen, aber als Hörbuch habe ich es gehört und ich habe es noch recht spannend gefunden, weil ich glaube, das tut auch Leute außerhalb von einem Unternehmen, also kleineren Unternehmen im C-Level-Bereich, macht das Sinn. Also mich stört eigentlich immer, wenn eine Person nur angestellt ist. Nicht, dass sie nicht soll angestellt sein, aber ich finde, jeder Angestellte sollte auch ein unternehmerisches Denken haben, oder? Du hast ja vorher kurz angesprochen, woher kommt das Geld? Es kommt nicht einfach von der, also die Unternehmung kann das nicht drucken, außer du bist vielleicht Nationalbank, aber es kommt von den Kunden. Und eben das unternehmerische Denken, das eigentlich jede Person im Unternehmen mitbringen sollte, finde ich schon wichtig. Oder halt auch das Thema, das haben wir sogar im Privaten, das ist manchmal ein bisschen kontrovers. Als Unternehmer habe ich immer den Punkt, machen wir etwas selber oder gibt man es ab? Oder? Und wenn es abgibst, musst du es zahlen. Aber ich rechne halt meine Zeit auch. Klar, ich rechne meine Zeit nicht in dem Stundensatz, den ich dann auch verrechne, aber man muss die Zeit auch immer rechnen. Und jemand, der jetzt außerhalb von dieser Unternehmensblase ist, denkt so, nein, also ich habe ja Zeit. Und ich finde das noch einen spannenden Ansatz und ich habe halt gern, wenn man eben das wirklich unternehmerisch auch im Privaten anschaut, oder? Ja. Wenn es manchmal ein bisschen komisch ist.
Du bist ja im Privaten ein Unternehmer.
Genau.
Du, erstens unternimmst du was.
Also sehr,
du bist
gut.
Immer Unternehmer. Sehr gut. Aber zweitens, du hast dein Einkommen. Ja, du hast deine Miete zu bezahlen. Du hast, das heißt, du hast Auslagen.
Das ist auch ein Budget eigentlich.
Du hast ein Budget. Du kannst eine Budgetplanung machen. Du kannst wachsen. Du kannst finanziell wachsen. Du kannst persönlich wachsen. Und du bist immer Unternehmer. Und du sollst auch immer, also du sollst eigentlich unternehmerisch durch dein Leben geben. Das ist in beiden, also unternehmerisch in dem Sinne von mach viel in deinem Leben, weil wir haben nur das eine.
Genau.
Und zum anderen natürlich mach mehr aus deinem Leben. Ja, das heißt, guck, wo kannst du dich weiterentwickeln? Wo kannst du dir verschiedene Assets aufbauen? Assets muss nicht immer etwas Monetäres sein. Genau. Es muss nicht immer etwas, was vermögend aufbauen ist. Es kann auch gute Freundschaften, gute Gespräche, so jetzt wie dieser Podcast. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass ich es für meinen Podcast sehr, sehr gut gemacht habe. aber für mich ist es ein erster Podcast und für mich war es auch wichtig, auch das mal zu sehen. Ja, ich bin Speaker auf verschiedenen Veranstaltungen in dem Bereich Analytics. Also ich weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Ich weiß, wie es ist, zu sprechen. Aber für mich ist auch das jetzt eine neue Erfahrung, einfach nur in ein Mikrofon zu sprechen, wo Zuhörer dann später das Ganze anhören. Genau. Also das heißt, du bist immer Unternehmer. Unternimm viel, egal in welchen Bereichen.
Indy, sehr schönes Schlusswort, wenn das für dich passt. Meine letzte Frage ist aber immer noch, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das?
Genau, also zum einen, man findet mich auf LinkedIn. Ich habe meine eigene Webseite unter insight-data.ch. Ich bin gerade dabei, endlich mal wieder meine eigene Webseite, also patrickpsiuk.com, aufzufrischen. Aber ansonsten, ich gehe davon aus, dass du in deinem Podcast unten drunter meine Kontaktdaten angeben kannst.
Jetzt alles verlinkt, genau.
Ich bin offen für jeden Kontakt, sei es nur ein gutes Gespräch für den Bereich Analytics, Personalisierung oder wenn sich daraus ein Kunde entwickelt, auch wunderbar. Ich bin für alles offen und freue mich über jegliche Kontaktaufnahme.
Das gute Gespräch, das du gesucht hast, habe ich jetzt heute gehabt.
Dankeschön.
Freut mich und danke vielmals für deine Zeit.
Ich danke dir für die Einladung.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei bist und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.